Einladung Jesu. Eine Einladung, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Eine Einladung, erfrischt zu werden bei Gott. Und ich glaube, dass wir alle das total brauchen. Wir leben in einer Gesellschaft und in einer Zeit, die sehr ruhelos ist, weil einfach auch viel los ist und viele Erschütterungen. Vieles, was uns bewegt. Und so schnell passiert es, dass wir erschöpft sind, ruhelos sind. Und Gott möchte uns erfrischen. Er möchte uns seine Kraft schenken. Er lädt uns ein. Aber um eine Einladung wahrzunehmen, muss man manchmal auch etwas hinter sich lassen und sich auf den Weg machen. Also, wenn ich euch nächsten Samstag zu mir nach Hause einladen würde und einen Tisch decke für euch und sage, hey, wir werden eine tolle Gemeinschaft haben, leckeres Essen genießen und wir treffen uns um 18 Uhr. Und wenn du dann um 18 Uhr immer noch zu Hause bist, weil du mit so vielen Dingen beschäftigt bist, weil das und das und das noch erledigt werden soll, dann hast du es verpasst. Und so ähnlich ist es mit Jesus. Er lädt ein, aber du musst dich auf den Weg machen. Du musst etwas hinter dir lassen, etwas loslassen. Du musst seiner Einladung Beachtung schenken. Er will nicht einfach nur in unsere Situation, in unseren Chaos, in unseren Stress kommen und mit uns zusammen sich stressen lassen. Ja, er kommt auch in unseren Stress hinein. Aber manchmal ist es so wichtig, die Einladung wahrzunehmen, mal alles loszulassen und sich auf den Weg zu machen, um bewusst Zeit mit Jesus, Gemeinschaft mit Jesus, Erfrischung bei Jesus und die Ruhe bei ihm zu finden. Viele ahnen schon, welche Bibelstelle ich jetzt meine. Matthäus Kapitel 11, ab Vers 28 möchte ich aus der Schlachterübersetzung lesen. Und hier an der Leinwand ist der Text auch zum Mitlesen. Kommt her zu mir, alle. Alle sind eingeladen. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und das sind auch so ziemlich alle, die mühselig, beladen, gestresst sind. So will ich euch erquicken. Ich will euch erfrischen. Ich will euch neue Kraft geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Jesus lädt ein. Eine Einladung muss wahrgenommen werden, wenn wir das erleben wollen, was er uns hier verspricht. Wir müssen die Arbeit aus der Hand legen. Wir müssen kommen. Das heißt, dass wir unsere Beschäftigkeit unterbrechen, liegen lassen und Zeit nehmen für ihn. Wann ist es in unserem Leben mal genug? Ist es nicht so, dass es immer noch mehr zu tun gibt? Das noch erledigen und hier noch und da muss noch was passieren. Eigentlich haben wir nie wirklich Zeit. Also, dass du heute Morgen hier bist und diesen Ruhetag mit dem Herrn und miteinander genießt, hat dir auch einen Preis gekostet. Du hast Dinge hinter dir gelassen. Und das ist schon mal super. Du hast es geschafft heute. Ich gratuliere. Auch diejenigen, die online dabei sind und in Ruhe sich hingesetzt haben, um Zeit mit Gott und seinem Wort, Zeit in Anbetung, in Gemeinschaft zu genießen. Wunderbar. Für manche ist es nicht möglich gewesen, hierher zu kommen, wie wir gerade gehört haben, Hanno, von dir, weil ein Kind erkrankt ist. Und dafür ist es gut, dass es so eine Online-Möglichkeit gibt. Für manche ist es aus anderen Gründen nicht möglich, hier dabei zu sein. Aber du hast dir Zeit genommen und bist online dabei. Das ist wunderbar. Für jeden, für den es möglich war, sich auf den Weg zu machen und hier dabei zu sein, ist es ein besonderer Segen. Ich habe einen geistlichen Begleiter, einen erfahrenen Pastor, mit dem ich mich so alle 3 Monate für ein tieferes Gespräch treffe. Müssen wir das Mikrofon vielleicht austauschen? Knackt das? Eins, zwei. Genau. Und wir haben es mal probiert, dass wir uns auch online treffen. Und ich habe gemerkt, nee, es ist nicht das Gleiche. Es ist besser, ich mache mich auf den Weg und fahre 130 Kilometer und nimm die Zeit, um mit ihm einen ausführlichen Spaziergang zu machen, über Dinge zu reden. Dann sitzen wir bei einer Tasse Kaffee nochmal zusammen und dann beten wir nochmal zusammen und dann hören wir von Gott. Es ist was anderes, als wenn wir uns online treffen. Vielleicht geht dann alles schneller. Aber vielleicht brauche ich gerade die Entschleunigung. Vielleicht brauche ich gerade, dass ich mich auf den Weg mache und mir die Zeit auch nehme. Und ich merke, ja, auf dem Weg dahin verarbeite ich schon manche Dinge und werde mir klar, was mir wichtig ist, was mich bewegt, was ich mal ansprechen möchte, was ich ans Licht bringen will. Und auf dem Weg zurück kann man vielleicht Batterie austauschen oder irgendwas oder ein anderes Mikrofon nehmen. Entschuldigt bitte die Störung. Soll ich ein anderes Mikrofon nehmen? So, jetzt bin ich ein bisschen gebunden an ein Kabel, kann nicht so weit laufen, aber hoffentlich könnt ihr mich besser verstehen. Genau, vielleicht kann man das noch ein bisschen leiser machen, sonst traue ich mich nicht, meine Emotionen da reinzulegen und ein bisschen lauter zu sprechen. Genau, okay, auch wieder eine Unterbrechung. Immer wieder sind wir herausgefordert, so wie im echten Leben, ne? Uns zu sammeln, uns zu fokussieren, uns neu auf Jesus auszurichten. Ich möchte euch auf eine Reise mitnehmen, die ich selber gerade durchmache. Das ist jetzt so ein paar Wochen her. Da bin ich früh morgens aufgewacht und merkte, dass mich so vieles beschäftigt. Was an dem Tag alles zu bedenken, zu erledigen ist, was mir gerade Sorgen bereitet, wo ich noch nicht weiß, wie das werden soll. Und ich merkte, ich fange ja schon den Tag mit Sorgen an. Und merke, wach da drüber auf. Also so ist das, glaube ich, von Gott her nicht gedacht. Irgendwas läuft hier schief. Ich bin ja so getrieben, so ruhelos. Und all die Dinge, die mich beschäftigen, haben irgendwie mit Gott und Gemeinde zu tun, ne? Und dann merke ich, dass Jesus mich ruft, in meinem Herzen spüre ich so einen Ruf, eine Zeit auszusondern zum Fasten und Gebet, um mich neu und mehr und klarer auf Jesus zu fokussieren, weil ich weiß, dass ich bei ihm Ruhe finde, weil ich weiß, dass er nicht gestresst ist, weil ich weiß, dass es mir gut tut, Zeit mit Gott zu verbringen. Und so entscheide ich mich und ja, sag ja, ich will mal prüfen, in welcher Form, aber ich will eine Zeit der Fokussierung auf Jesus, vielleicht verbunden mit Fasten haben, und schlag dann am Morgen Jesaja Kapitel 58 auf. Da wird das biblische Fasten ganz gut beschrieben. Und wenn man dann ab Vers 2 liest, dann sagt Gott zu seinem Volk, so, ihr erhebt den Anspruch, meine Wege zu kennen, Und als mein Volk behauptet ihr, dass ihr in der Gerechtigkeit vor mir lebt und ja, rechtschaffen seid. Ihr sucht mich, um Antworten von mir zu bekommen. Ihr verlangt meine Urteile, ne, dass ich eingreife, dass ich recht spreche. Aber dann Vers 3 sagt ihr, warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht, an eurem Fastentag geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeiter an und so weiter und so weiter. Dann merkte ich, ja, man kann vielleicht fasten und dabei im biblischen Sinne gar nicht fasten. Man kann vielleicht einen Hungerstreik machen, weil man Gott dazu bewegen möchte, dass er einem die Wünsche erfüllt. Aber das ist nicht das, was Gott will, und das ist nicht das biblische Fasten. Wenn wir weiter unseren Geschäften nachlaufen, wenn wir uns selbst und andere antreiben, das ist kein Fasten, an dem Gott Gefallen haben könnte. Und dann merkte ich, ja, ich will fasten, indem ich innehalte. Indem ich Gott frage, was ist das, auf was ich verzichten soll, was ich hinter mir lassen soll, was ist das, was meine Zeit und Energie raubt und was ist das, was mir Kraft gibt, was sind die neuen Gewohnheiten, die ich antrainieren möchte, die ich haben möchte in meinem Leben, wofür möchte ich Zeit nehmen und habe mich für ein Teilfasten entschieden. Also Teilfasten im Sinne von Nahrungsverzicht in bestimmter Form, nicht gänzlich. Und vor allen Dingen mit dieser Frage, Gott, komm mit deiner Klärung in mein Leben. Wo ist vielleicht auch diese Geschäftigkeit, von der hier die Rede ist, die Überhand genommen hat? Und wie kann ich dich wieder zum Mittelpunkt meines Lebens machen? Dann habe ich weitergelesen und zusammen lesen wir mal ab Vers 6. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Jochs löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht? Dann fiel mir ein, hier ist die Rede vom Joch, genauso wie in Matthäus 11, Vers 28, wo Jesus sagt, mein Joch ist leicht, sanft und meine Last ist leicht. Gott möchte uns befreien von Jochs, von Lasten, die wir uns vielleicht im Laufe der Zeit selbst auferlegt haben. Wo trage ich falsche Lasten? Was soll ich tun und was soll ich lassen? Wo habe ich Müll in meinem Leben aufgeladen? Wo sollte ich das vielleicht auch bestimmte Dinge ordnen? Was habe ich mir aufgebürdet? Wo ist Jesus mit mir? Wo bin ich in einer Jochbeziehung mit ihm? Und wo mache ich selber aus eigener Kraft? Diese Fragen haben mich beschäftigt, wie es hier auch steht. Ne? Gott will jedes Joch zerbrechen, was wir uns selber auferlegt haben. Gott will, dass wir in dieser Fastenzeit, in dieser Zeit, wo wir innehalten, wo wir mit Gott uns neu verbinden, dass wir in dieser Zeit Knoten gelöst bekommen. Wo sind Knoten in meinem Leben? Wo ist eine Klärung nötig? Wo manchmal verknotet sich da was und du weißt da einfach nicht weiter. Wo ist eine Klärung nötig? Und wo laufe ich dem vielleicht auch aus dem Weg? Das kommt manchmal auch vor. Ich weiß, ich müsste das jetzt mal angehen. Vielleicht brauche ich da auch seelsorgerliche Hilfe, aber ich laufe dem aus dem Weg. Irgendwie bin beschäftigt mit allem Möglichen. Wenn aber Knoten gelöst werden, dann kommt auch Erleichterung, die Gott uns hier verspricht. Wo ist meine Seele gefesselt, angetrieben, unfrei? Wo bin ich unter dem Druck von Erwartungen und wo setze ich vielleicht auch andere unter Druck mit meinen Erwartungen? Das sind die Fragen, die uns beschäftigen sollten, wenn wir eine Fastenzeit nehmen wollen. wenn wir uns Gott nähern, wenn wir innehalten und bei ihm zur Ruhe kommen, wenn wir seiner Einladung, zu ihm zu kommen, folgen wollen. Die Zusage, die Verheißung Gottes dann ist wunderbar. Ab Vers 8, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Also Gott wird sich so zu dir stellen, du wirst Wunder und Zeichen Gottes erleben in deinem Leben. Du musst dann nicht mehr Gott beknien mit einem Hungerstreik, dass er doch bitte eingreifen soll und dies und jenes für dich machen soll, sondern er wird einfach da sein und in seiner Gegenwart werden sich manche Probleme lösen, werden Krankheiten geheilt, wird Gottes Gegenwart zu spüren sein und Du wirst einfach merken, hey, da ist Kraft, da ist Gott selbst mit dir. Das ist ja etwas, was ich gerade auch entdecke und will aus meinem persönlichen Leben ein bisschen erzählen und vielleicht hilft es euch auch oder gibt euch mal so einen Ansatz. Wie kann so eine Lösung von Knoten passieren? Wie können Fesseln von uns abfallen? Wie können falsche Lasten von uns abfallen? Mein Handy gibt mir jede Woche so eine Auswertung. Wie viele Stunden, Minuten in der Woche ich mit welcher App beschäftigt war. Und ich merkte, in der Wochenauswertung steht 7 Stunden Facebook. Und ich denke, wow. Aber okay, für eine Woche ist nicht so viel. Aber okay. Aber 1 Stunde pro Tag. Stell dir vor, ich würde 1 Stunde pro Tag statt einfach nur in Facebook mich mit irgendwas zu beschäftigen und zu scrollen und zu gucken, in Gottes Face schauen und sein Buch lesen. Würde ich da nicht viel mehr in die Ruhe Gottes kommen? Und ich habe gesagt, das will ich tun. Ich will 40 Tage lang mal Facebook weglassen und bewusst gucken, dass ich Zeit mit Gott verbringe. Eine Woche ist vergangen und es kommt eine neue Auswertung. Wie war die Woche? Auf einmal ist die Bible-App ganz oben an erster Stelle. Mit 3,5 Stunden. Immerhin noch nicht 7, aber 3,5 Stunden. Und ich finde, wow, das ist doch gut. Ich glaube, ich bin auf einem guten Weg. Fühle mich ermutigt und strecke mich nach mehr von Gott und seiner Gegenwart aus. Weißt du, wenn Gott uns einen Sabbat und eine Ruhezeit verordnet, dann ist es nicht, weil er uns den Spaß verderben will, sondern weil er uns das schenken will, was unsere Seele so sehr braucht. Er will uns Freude geben in seiner Gegenwart. Er will uns erquicken und erfrischen. Und wenn wir das wirklich tun, machen wir die Erfahrung, dass wir bei ihm wirklich Kraft schöpfen, zur Ruhe kommen. Dann merkte ich, es gibt noch Dinge, die ich verändern soll. Noch eine ganze Menge. Ich will euch nur so ein paar Dinge nennen. Zum Beispiel nicht mehr vom Bett aus arbeiten. Also in der heutigen Zeit, ne, die Arbeit ist ja immer bei dir, ne? Dann fängst du an, E-Mails zu bearbeiten und Threema-Nachrichten zu beantworten, Anrufe entgegenzunehmen, noch bevor du aufgestanden bist und so weiter. Und dann habe ich entschieden, nee, es braucht auch mal einen Ort, wo einfach mal Ruhe ist. Ich muss das Handy ausschalten, wenn ich im Bett bin. Ihr denkt vielleicht, das ist doch völlig normal. Hoffentlich ist es für euch alle normal. Ich muss dann manchmal noch Nachhilfe bekommen. Ja. Erkennen und mit Hilfe vielleicht auch geistlicher Begleitung bestimmte Knoten lösen, falsche Lasten ablesen, legen, Konflikte lösen, Dinge bereinigen, Dinge ordnen. Habe angefangen, das bewusst und intentional zu tun und mir da geistliche Begleitung auch zu suchen. Habe angefangen, neu zu ordnen, dass ich 2-mal pro Woche etwas für meinen Körper tue, denn in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist. So dass irgendwie, wir sind ja ganzheitlich. Und habe angefangen, 2-mal die Woche Sport zu machen. Und das tut unwahrscheinlich gut. Und das hilft nicht nur körperlich, sondern das macht dich frisch. Auch in der Beziehung mit Gott kann ich nur empfehlen. Du musst nur deinen Zugang und deinen Weg da finden und natürlich auch dein Maß. Einen Ruhetag in der Woche zu heiligen, das lief mal ganz gut. Aber über die letzten Monate ist das irgendwie immer was anderes wichtiger. Und angefangen, diesen Ruhetag pro Woche wieder zu heiligen. Es ist wunderbar, den Sonntag als Ruhetag zu haben, zu heiligen. Für mich ist der Sonntag jetzt nicht unbedingt der ruhigste Tag. Und wo es um meine persönliche Auferbauung geht, sondern wo ich anderen diene. Natürlich tanke ich dabei auch auf und mache das mit Freude. Aber doch braucht meine Seele einen extra Tag, um einfach Zeit und Gemeinschaft mit Gott zu haben, ungestörte Zeit, ne? Und auch einfach das zu tun, was meine Seele auch gut tut und so weiter, ne? Und so braucht jeder auch diesen Tag in der Woche, einen Tag der Ruhe. Warum fällt es uns so schwer, einen Ruhetag einzuhalten? Ich weiß nicht, fällt es euch schwer oder fällt es nur mir schwer? Mal Hand aufs Herz. Ja, ein paar Ehrliche melden sich. Ja, warum fällt es uns denn so schwer? Ist es nicht Gottes Gebot? Die 10 Gebote, ne? Da ist dieses Gebot des Ruhetags, das Sabbatgebot, auch aufgeschrieben. Und kein anderes Gebot wird so ausführlich begründet wie das Gebot des Sabbats. Und in 2. Mose Kapitel 20 wird das Gebot des Sabbats so begründet, dass selbst Gott, nachdem er die ganze Schöpfung geschaffen hat und sein Werk verrichtet hat, am 7. Tag ausgeruht hat. Und wisst ihr, was Gottes 7. Tag war für die Menschheit? Das war der erste Tag der Menschheit. Denn am 6. Tag hat Gott den Menschen geschaffen. Und am 7. Tag war ja so der erste Tag des Menschen. Und der Mensch hat Gott als den ruhenden Gott erlebt. Der ruht von seinen Werken und der Zeit hat für den Menschen. Gemeinschaft mit den Menschen verbringt. Gott will, dass unser Leben mit einem Ruhetag beginnt. Nicht erst, wenn wir uns durchgestresst haben und dann nicht mehr können, dass wir, ja, bleibt nichts anderes übrig, jetzt mal irgendwie eine Verschnaufpause, sondern Gott will, dass wir aus seiner Ruhe heraus leben. Ne? Gottes 7. Tag, als er ausgeruht hat, ist unser 1. Tag. Und so gesehen, Sabbat, da geht's nicht so darum, dass es unbedingt der 6. Tag nach dem jüdischen Kalender sein muss, sondern dass es am besten der 1. Tag in deinem Leben sein soll. Und Paulus schreibt an einer Stelle, dass manche Tage und Neumonde und Feste beachten und manche tun es nicht so ganz genau und dass es nicht darauf ankommt, welcher Tag es ist, sondern dass wir das, was dahinter steht, verstehen, beherzigen und im Leben umsetzen. Also ich glaube nicht, dass es darauf ankommt, dass es der Samstag sein muss. Es kann der Sonntag sein, sehr gut geeignet in unserem Kulturkreis. Das wäre der 1. Tag nach dem jüdischen Kalender und der 7. Tag nach unserem Kalender, wie auch immer. Oder für jemanden kann es auch wichtig sein, einen anderen Tag mitten unter der Woche auszusondern. Typisch für Pastoren ist der Pastorenmontag. Aber wichtig ist, dass du diesen Tag hast, wo du es genießt, in das Angesicht Gottes zu schauen. Gott nimmt sich Zeit für dich. Gott hat Zeit für dich. Gott feiert seinen Ruhetag mit dir und er lädt dich ein, bei ihm zur Ruhe zu kommen. Warum fällt es uns denn so schwer, wenn es doch eine ganz klare biblische Begründung sogar dafür gibt? Könnte es sein, dass es auch eine Vermeidungstaktik ist oder eine Flucht, die uns dazu bewegt, dass wir weglaufen, so wie die ersten Menschen nach dem Sündenfall, wie Adam und Eva. Nachdem sie sich nackt entdeckt haben, wussten sie, oh, hier passt was nicht. Und sie rannten weg und versteckten sich vor Gott. Ist es vielleicht auch so, dass wir deswegen uns nicht diese Zeit des Innehaltens und der Ruhe nehmen, weil wir nicht bereit sind anzuschauen, wo in unserem Leben Müll ist, wo es Veränderung in unserem Leben braucht, wo wir falsche Lasten tragen, wo wir vielleicht in Sünde verstrickt sind? Ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich Zeit mit Gott verbringe, kommt manchmal auch die Überführung durch den Heiligen Geist und die Erkenntnis, dass ich hier in einem Kompromiss lebe, dass ich da eine Veränderung brauche, dass ich falsche Entscheidungen getroffen habe und das zu korrigieren habe. Das Licht Gottes kommt da hinein und auf einmal wird sichtbar, wo Gott mich verändern möchte. Könnte es sein, vielleicht sogar unterbewusst, dass wir deswegen nicht die Zeit nehmen, innezuhalten, zur Ruhe zu kommen, weil wir Angst davor haben, nackt dazustehen, weil wir Angst davor haben, uns das anzuschauen, wo in unserem Leben vielleicht was nicht in Ordnung ist. Ihr Lieben, wir brauchen keine Angst zu haben. So wie Gott Adam und Eva aufgesucht hat und gesagt hat, Adam, wo bist du? Und ein Gespräch mit ihnen führt und letztendlich sie dann mit Kleidern bekleidet. Die erste Blutvergießung ist geschehen. Ein Sinnbild für Jesus, das Lamm Gottes, was sein Blut für uns vergossen hat, damit unsere Schuld und Sünde getilgt ist. Und aus Fell macht Gott Adam und Eva Kleidung und bekleidet sie, ihre Blöße. Und so möchte Gott uns mit Kleidern der Gerechtigkeit kleiden. Mit reinen Kleidern, die er uns schenkt. Wir müssen uns nicht fürchten, zu Gott zu kommen, so wie wir sind, in sein Licht zu kommen und uns von ihm durchleuchten zu lassen. Weil wenn wir ehrlich, aufrichtig zu Gott kommen, dann erwartet uns nicht Beschämung, nicht Schelte, nicht Strafe, sondern Gnade und Barmherzigkeit. Amen. Dann erwarten uns Kleider der Gerechtigkeit. Er nimmt uns unsere Schuld ab, unsere beschmutzten Kleider, und er kleidet uns mit seiner Gerechtigkeit, Reinheit, Heiligkeit, Freude. Amen. Das ist echt so eine Einladung, bei ihm zur Ruhe zu kommen. In 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17 und 18, da geht es um das Angesicht Gottes und dass wir in sein Angesicht schauen. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da müssen wir uns nicht schämen, müssen wir uns nicht verstecken. Da dürfen wir kommen, zu Gott kommen, wie wir sind. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wenn wir innehalten bei Gott, in sein Angesicht schauen, in den Spiegel seines Wortes schauen, in der Anbetung Gottes seine Schönheit, Herrlichkeit, Heiligkeit, Majestät, Größe, Liebe, Treue besingen, dann färbt das auf uns ab. Wir werden verwandelt in dasselbe Bild, was wir bei Gott sehen. Wenn du viel Zeit mit Gott verbringst, in der Anbetung Gottes, sein Wesen, seinen Charakter anschaust, wenn du viel Zeit damit verbringst, dass du in den Spiegel des Wortes Gottes schaust, dann ist da eine reinigende Wirkung. Du wirst gereinigt, du wirst verändert. Dann ist da eine befreiende Kraft. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir müssen nicht mehr weglaufen, sondern wir können uns dem stellen und wir werden verändert. Wir werden immer mehr Jesusmäßiger, immer Jesusähnlicher, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Wir werden in dasselbe Bild verwandelt. Ja, und deswegen machen wir das ja auch so, dass wir Sonntag, wenn wir hier unseren Sabbat, unseren Ruhetag heiligen und feiern, dass wir eine Zeit haben im Lobpreis, in der Anbetung und wirklich auch schauen, dass möglichst alle Ablenkungen wegkommt. Handys aus und so weiter. Und dass wir Jesu Schönheit und Herrlichkeit besingen, ihn anschauen im Geiste. Und während wir das tun, passiert was mit uns. Wir werden verwandelt. Alleine schon in dieser Lobpreiszeit von einer halben Stunde passiert eine große Verwandlung. Wenn ich hier am Anfang des Gottesdienstes stehe und euch begrüße und in eure Gesichter schaue, sehe ich da viel Lasten, Sorgen, Beschäftigkeit, Stress und versuche irgendwie zu sagen, hey, lass uns zur Ruhe zu kommen. Wenn ich nach dieser halben Stunde des Lobpreises in eure Gesichter schaue, bietet sich mir ein ganz anderes Bild an. Wirklich. Wer hier vorne steht, der kann das bestätigen. Du siehst, okay, hier ist eine Entlastung passiert. Menschen sind angekommen. Manche lächeln sogar. Friede breitet sich aus. Freude ist da. Eine Erwartung ist da, von Gott zu hören, sein Wort zu empfangen. Wenn ich einfach anfangen würde, um 10 Uhr zu predigen, niemand könnte das aufnehmen. Nach einer Zeit des Lobpreises sieht es schon anders aus. Wir werden verwandelt im Anschauen seines Angesichts. Und das soll bitte nicht nur Sonntagmorgen für eine halbe Stunde passieren. Schon, auf jeden Fall, auch Sonntagmorgen und bewusst und ausgesondert, aber auch darüber hinaus. Hey, wie wäre das, wenn das jeden Tag passiert? Jeden Tag eine halbe Stunde in Gottes Angesicht zu schauen, in sein Face statt in Facebook. Falls du Gitarre spielst, wenn du die Gitarre nimmst und anfängst, Lobpreis zu machen, falls nicht, kein Problem, dann gibt es YouTube und vielleicht nicht wegen Werbung und so weiter. Keine Ahnung, aber find deinen Weg, deinen Musikstil, vielleicht einen Spaziergang. Auch das kann Anbetung sein, wo du zur Ruhe kommst und einfach mal singst. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Wie auch immer dein Zugang ist, aber finde doch Zeit in deinem Alltag, in Gottes Angesicht zu schauen. In sein Face und in sein Book. Und ich verspreche euch, weil Gottes Wort das verspricht, aber ich verspreche auch aus eigener Erfahrung, das wird nicht spurlos an uns vorbeigehen, wenn wir uns Zeit nehmen, zur Ruhe zu kommen, innezuhalten bei Gott. Wenn wir die Vermeidungstechnik entlarven und sagen, hey, warum laufe ich weg? Warum bin ich immer so beschäftigt? Wovor habe ich eigentlich Angst? Doch nicht etwa vor Gott? Habe ich wohl etwa Angst, mich ihm zu stellen, in sein Licht zu kommen? Habe ich etwa Angst, etwas kommt ans Licht? Vielleicht ist es auch ein Schmerz, der da ist. Und wenn du zur Ruhe kommst, kommt dieser Schmerz vielleicht auch hoch und du willst dir das nicht anschauen, also kommst du auch nicht zur Ruhe. Das ist verkehrt. Bring diesen Schmerz vor Gott. Und wenn Gott diesen Schmerz ans Licht kommen lässt, dann nicht um dir weh zu tun, auch wenn es erstmal weh tut, sondern um diesen Schmerz zu heilen. Amen. Vielleicht kommt dann auch Bitterkeit hoch, wenn so alles zur Ruhe kommt. Oder Unvergebenheit, die noch in deinem Herzen ist. Und dann kannst du damit zu Gott kommen und sagen, Gott, ja, guck, ja, wirklich, ist noch so in meinem Herzen. Das tut immer noch weh. Ich habe Mühe damit, dem und dem zu vergeben. Aber dann kannst du sagen, oh, aber hilf mir dabei. Und er wird dir helfen. Er wird dich befreien. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Er wird dich verwandeln und du wirst vergeben können und du wirst loslassen können und du wirst von Gott die Kraft empfangen, um zu segnen und um zu lieben. Amen. Wir brauchen diese Zeit innezuhalten. Okay, das ist der eine Punkt, den ich so herauskristallisiert habe, übrigens auch bei mir persönlich. Etwas, was mich manchmal davon abhält oder warum es mir schwerfällt, zur Ruhe zu kommen bei Gott. Ja, weil ich eine Vermeidungstechnik oft habe, weil ich auf der Flucht bin, beschäftigt bin. Aber hey, es wird so gut, ans Licht zu kommen, sich dem zu stellen und Gott ranzulassen. Dann ist es so, dass Gott eine zweite Begründung noch dafür hat, warum es wichtig für uns ist, dass wir den Sabbat heiligen, einen Tag der Ruhe finden. Und sagt dann in 5. Mose Kapitel 5, wo die 10 Gebote wiederholt werden, auch da verwendet er 3 Verse dafür. Für manche Sachen nur ein Vers, du sollst nicht töten, fertig. Braucht man keine Erklärung. Aber du sollst den Sabbat heiligen, dafür brauchen wir Menschen echt eine Erklärung. Das ist nicht logisch für uns, scheinbar. Und Gott sagt, weißt du, warum du den Sabbat heiligen bist? Um dich daran zu erinnern, dass du nicht mehr in der Sklaverei Ägyptens bist, sondern dass du ein Befreiter bist. Immer dann, wenn du den Sabbat heiligst, wenn du innehältst, zur Ruhe kommst zu Gott, feierst du, dass du ein Befreiter bist, dass du nicht mehr ein Sklave bist, dass du nicht getrieben bist, dass auch mal genug ist. Und so merke ich, dass ein weiterer Grund, warum, vielleicht, meistens ist es ja unterbewusst, ne, dass wir nicht Ja zu unseren Grenzen sagen können. Noch dies und noch jenes und dieses noch, weil wir nicht irgendwann mal genug haben und sagen, okay, für heute reicht's und jetzt ist Feierabend. Der Sabbat und der Ruhetag ist nicht nur ein Tag in der Woche, sondern auch der Feierabend am Tag. Wirklich innezuhalten, zur Ruhe zu kommen. Und ein Grund, wie gesagt, warum wir das oft nicht tun, wie gesagt, unterbewusst, ist, weil wir nicht Ja zu unseren Grenzen sagen können. Weil nie genug ist. Wir jagen unseren Zielen nach, unseren Projekten nach, die nie zu Ende kommen wollen. Wir leben so, als wären wir unverzichtbar, leben in einer Illusion, als würde die Welt stehen bleiben, wenn wir mal das Telefon ausschalten. Wenn wir mal zur Ruhe kommen, wenn wir mal Feierabend machen, wenn wir mal einen ganzen Tag frei machen, wenn wir uns Zeit nehmen, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen und den ganzen Tag auch in der Ruhe mit der Familie oder auch Dinge zu tun, die einem gut tun, die Spaß machen und so weiter. Hey, die Welt dreht sich weiter, auch ohne dich und ohne mich. Es ist gut und wichtig, dass wir unsere Grenzen anerkennen. Gott sprach zu mir darüber durch eine ganz interessante Geschichte, nämlich die Geschichte von Johannes dem Täufer und Jesus. In Johannes Kapitel 3, Vers 27 steht, Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ihr selbst bezeugt mir, dass ich gesagt habe, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin von ihm her gesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Johannes sagt hier, in einer Situation, wo die Jünger zu ihm kommen und sagen, ja guck mal, jetzt laufen alle Jesus nach und lassen sich bei ihm taufen und kommen nicht mehr zu dir. Was ist los? Und Johannes sagt, naja, ich kann mir nichts nehmen, was mir nicht vom Himmel her gegeben ist. Er wusste um seinen Auftrag. Sein Auftrag wäre nämlich, ein Wegbereiter für Jesus zu sein. Er hat die Taufe der Buße gepredigt und vollzogen. Er hat die Menschen vorbereitet auf das Kommen Jesu. Und jetzt kommt Jesus und wählt sich seine 12 Jünger und Johannes der Täufer, der als erster wusste, dass Jesus der Messias ist, ist nicht dabei. Wow, wie muss das für Johannes gewesen sein? Aber er kommt zur Ruhe in dem Wissen, ich weiß, was mein Auftrag ist und ich weiß auch, was mein Auftrag nicht ist. Mein Auftrag ist es nämlich, den Weg vorzubereiten, aber dann ist es Jesus zusammen mit seinen Jüngern, der diesen Weg weitergeht und andere in die Nachfolge ruft. Es gab sogar eine Zeit, wo Johannes, indem er seinem Auftrag treu war und zur Buße gerufen hat, im Gefängnis gelandet ist, weil er dem Herodes Buße gepredigt hat und Sünde aufgedeckt hat. Da kam er langsam ins Zweifeln. Ist Jesus wirklich der von Gott gesandte Messias oder habe ich mich da vielleicht vertan? Sollen wir auf jemand anders warten? Und er lässt seine Jünger schicken und Jesus sagt nur, seht, was hier passiert. Blinde sehen, Lahme gehen, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Erzählt ihm das, was ihr seht. Und Johannes wusste dann, ja, genau, das ist der Auftrag des Messias. Johannes kam zur Ruhe darin und hat Freude daran gehabt zu sehen, nicht ich bin der Bräutigam, nicht ich bin Mittelpunkt, es geht nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Der Brautführer freut sich darüber, dass der Bräutigam seine Braut hat. Und er kann es genießen, dass der andere gerade eine tolle Zeit hat und seine Erfolgsgeschichte gerade schreibt. Kann es sein, dass wir manchmal nicht zur Ruhe kommen, weil wir uns mit anderen vergleichen und uns dabei vielleicht klein vorkommen oder wetteifern oder so? Wir brauchen unbedingt, dass wir unsere Grenzen erkennen und Ruhe darüber finden. Weil nur dann können wir alles das werden, was Gott für uns vorgesehen hat und was er in uns hineingelegt hat. Ich muss Ewald sein mit dem, was Gott in den Ewald hineingelegt hat und was er mit dem Ewald vorhat und nicht mit dem, was er mit Mike vorhat und in den Mike hineingelegt hat. Und Mike soll nicht das versuchen zu imitieren und zu sein, was der Ewald hat und was Gott in den Ewald hineingelegt hat. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen sagt Paulus auch in Römer Kapitel 12, diese Bibelstelle habe ich jetzt nicht dabei, aber fiel mir gerade ein, in Vers 3 sagt er, dass jeder besonnen auf das bedacht sein soll, was seinem Maß des Glaubens und seinem Auftrag entspricht. Und sagt dann weiter, wie in einem Körper, in einem Leib, gibt es viele Körperteile oder Glieder des Leibes und nicht jedes Glied hat dieselbe Funktion. Das Auge ist da, um zu sehen und nicht um zu gehen. Das Auge sieht und der Fuß geht dann dorthin, wo das Auge gesagt hat oder der Hirn gesagt hat, dass er hingehen soll. Die Hand kann nicht das tun, was der Fuß tun soll. Und so kannst du dir das mal vorstellen. Jeder hat seine besondere Aufgabe. Und dann wird da auch gesagt, wer von Gott die Gabe hat zu dienen, der soll das mit Freude und Hingabe tun, ohne irgendwie was zurückzuerwarten. Wer die Gabe des Lehrens hat, der soll das bitte schön auch tun. Wer die Gabe des Leitens hat, der soll das bitte mit Hingabe tun. Wer die Gabe des Gebens hat, der soll von Herzen gerne geben, ohne was zurückzuerwarten. Und so weiter. Da werden die Gaben aufgezählt und es wird auch gesagt, und genau das, nichts anderes, aber genau das solltest du mit voller Hingabe und mit ganzem Herzen tun. Weil wir sind begrenzt und wir sind aufeinander angewiesen. Darum ist Gemeinde so wichtig. Weil in der Gemeinde kommt diese Ergänzung zusammen. Nicht jeder soll Leiter sein, nicht jeder soll Lehrer sein, nicht jeder soll Prophet sein, nicht jeder soll Hirte sein und so weiter. Ne? Aber jeder hat etwas. Und zusammen wird der Leib Jesu in seiner Herrlichkeit und Schönheit sichtbar und wir haben Anteil daran. Amen. Also um zur Ruhe zu kommen, ist es wichtig, dass wir unsere Begrenzung erkennen und begrüßen in unserem Leben. Dass wir nicht Stress damit haben, dass wir begrenzen, sondern dass wir sagen, und es ist gut so. Ich bin limitiert, ich bin begrenzt, aber das ist auch gut so. Und irgendwann ist auch mal genug. Genug für heute. Da begrenzt du dich und sagst, genug für heute. Ich komme zur Ruhe. Ich nehme Zeit mit Gott und auch
Ich fliehe nicht hier und hin und her, sondern ich komme zur Ruhe. Und ich glaube, das möchte uns Jesus schenken. Gerade jetzt. Lass uns noch mal Zeit nehmen dafür. Ihr lieben Lobpreiser, kommt nach vorne und uns alle möchte ich einladen, ein bisschen extra Zeit zu nehmen. Ich weiß, es ist schon halb durch, aber lass uns heute mal ein bisschen extra Zeit nehmen und einfach bei Gott in seiner Gegenwart zur Ruhe kommen. Er will uns erfrischen. Und nicht nur das, lass uns auch nochmal reflektieren und erkennen, wo laufe ich vielleicht weg von Gott? Wo habe ich vielleicht irgendwelche Vermeidungstechniken? Oder wo muss ich lernen, meine Begrenztheit zu respektieren? Was könnte mir helfen, zur Ruhe zu kommen bei Gott? Du musst nicht getrieben sein. Du bist nicht mehr ein Sklave Ägyptens, sondern du bist ein Befreiter. Und du bist eingeladen, zur Ruhe zu kommen, weil Gott auf dich wartet. Weil er am 7. Tag geruht hat und er möchte, dass du Zeit hast, in sein Angesicht zu schauen. Eine Einladung. Wollen wir sie annehmen? Komm, wir stehen zusammen auf. Gehen in ein Gebet und in so eine Zeit, wo wir einfach zur Ruhe kommen bei Gott. Halleluja. Danke, danke, danke. Gott, du bist nicht so wie andere Götter. Andere Götter treiben an und ja, setzen unter Druck. Aber du bist ein Gott, der liebt, der lockt, der ruft, der einlädt. Was für ein wunderbarer Gott du bist. Und auch deine Gebote und Ordnung sind gut für uns, sind für uns zum Segen. Und ich bete, verzeih uns, vergib uns, Jesus, da wo wir das Gebot des Sabbats missachtet haben. Nicht uns die Zeit genommen haben, zur Ruhe zu kommen, innezuhalten. Wir tun das jetzt und hier in diesem Gottesdienst, aber wir wollen das auch im Alltag lernen. Hilf uns dabei, Herr. Halleluja. 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 Während wir zusammen dieses Lied singen, kann es für viele auch schon ausreichen, am Platz zu bleiben, einfach in eine innere Ruhe zu kommen. Für manche ist es aber vielleicht auch wichtig, nach vorne zu kommen und eine Entscheidung zu treffen und für sich beten zu lassen, um zur Ruhe zu kommen. Vielleicht auch etwas zu bekennen oder loszuwerden. Dann möchte ich bitten, dass Geschwister aus dem Gemeinderat oder auch einige Hauskreisleiter nach vorne kommen. Und da ist nochmal eine Gelegenheit, auch nach vorne zu kommen. Aber lasst uns auf jeden Fall diese Zeit nehmen und zur Ruhe kommen.